Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Thema heute sind Videosprechstunden und DiGA für psychisch Erkrankte vor dem Hintergrund der Gesetzesänderung über das Digitalgesetz. Und am Telefon begrüße ich dazu zwei Vertreter eines Herstellers, der genau das anbietet. Eine digitale Gesundheitsanwendung für Menschen mit depressiven Störungen, aber auch die Möglichkeit, videobasierte Therapiestunden mit approbierten Therapeuten wahrzunehmen. Ein Hallo nach München für zum einen Markus Büchtmann, Geschäftsführer des Anbieters MindDoc, einer Tochter der Klinikkette der Schönkliniken. Hallo, Herr Büchtmann.
Hallo, Herr Gerloff. Vielen Dank für die Einladung.
Und genauso herzlich begrüße ich Dr. Ina Beintner. Sie ist Chief Science and Clinical Officer von MindDoc. Hallo, Frau Dr. Beintner.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ladies first, Frau Dr. Beintner. Sie sind klinische Psychologin. Wenn Sie die Änderungen über das Digitalgesetz, das nun endgültig beschlossen ist, betrachten, vor allem hinsichtlich Videosprechstunden und App-Nutzung, ist das aus Sicht einer klinischen Psychologin therapeutisch ein Fortschritt? Und wenn ja, was wird besser und durch welche Maßnahmen?
Also auf jeden Fall ist das ein Fortschritt für unsere Psychotherapiepatientinnen oder auch alle Betroffenen mit psychischen Erkrankungen, weil wir nach wie vor riesige Versorgungslücken haben in Deutschland. Wahrscheinlich sind die Versorgungslücken so groß, dass man eher von Versorgungsinseln sprechen muss. So ist es so, dass zum Beispiel nur 10% der Menschen mit Depressionen überhaupt eine Behandlung bekommen. Das heißt, alles, was den Zugang zu Behandlungen oder zu niedrigschwelligeren Hilfsangeboten verbessert für Betroffene, für Patienten, ist auf jeden Fall begrüßenswert aus meiner Sicht.
Mhm. Herr Büchtmann, halten wir mal die betriebswirtschaftliche Sicht dagegen. Welche Möglichkeiten schafft das Digitalgesetz für ein Unternehmen wie MindDoc? Für den Hintergrund der Frage, Sie sind ja, also MindDoc ist eine Tochter der Schönkliniken, das hatte ich eben schon gesagt, und Sie haben psychiatrisch und psychologisch orientierte Kliniken im Portfolio. Also stehen Sie auch für eine Versorgung vor Ort. Also was bringt Ihnen das Digitalgesetz konkret?
Das Digitalgesetz bringt erstmal generell was, wie die Ina schon gesagt hatte, für die Versorgung. Es ist ja so, dass nicht alle Menschen so stark betroffen sind, dass sie in eine stationäre Versorgung müssen. Und wir bieten ja die videobasierte Psychotherapie an als ambulante Versorgung, was dann eine sehr, sehr gute Ergänzung ist für die Gesamtversorgung, für den Gesamtblick. Mhm. Als unsere Mutterfirma, die Schönkliniken, ist es natürlich eine wunderbare Kombination, weil die Schönkliniken großes Verständnis natürlich haben für den Gesundheitsmarkt, auch für alle seine Herausforderungen, regulatorischen Herausforderungen. Und so haben wir eine sehr, sehr gute Unterstützung natürlich von unserem Gesellschaft und von unserer Mutterfirma, die uns dann sehr weiterhilft, uns auch gelegentlich durch den Regulatorik-Dschungel zu bewegen. Also eine Unterstützung.
Da ist einiges zu beachten, ja. Gehen wir vielleicht mal ins Detail. Bei digitalen Gesundheitsanwendungen gibt es unter anderem die Änderung, dass in Zukunft auch Anwendungen anderer Risikogruppen zugelassen werden können. Das betrifft ja die Psychotherapie nicht direkt, ne? Ist ja nichts Invasives, worum es da geht, oder, Frau Dr. Beintner?
Ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an, was die Anwendung macht und auch hängt es davon ab in Deutschland tatsächlich, in welchem Bundesland man sich befindet, in welche Risikoklasse man eingruppiert wird. Aha. Es gibt Bundesländer, die sagen, sobald Diagnostik passiert in einer Anwendung, ist es Risikoklasse 3, und es gibt andere Bundesländer, die wieder sagen, wenn es nicht invasiv ist, dann ist es nicht so eine hohe Risikoklasse, sodass die Möglichkeiten, jetzt auch Risikoklasse 2b einzubeziehen in die DiGAs, wahrscheinlich für alle Störungsbilder neue Möglichkeiten eröffnet, die es vorher nicht gab.
Ah ja, okay. Also schon auch für Ihren Bereich.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der ApoBank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Es gibt ja schon einige DiGA für Depressionen und psychische Erkrankungen. Was macht eigentlich psychische Indikationen so interessant für DiGA-Anbieter? Und Wie unterscheiden sich diese DIGA in ihrem Ansatz? Oder ist das alles ungefähr ähnlich? Vielleicht nochmal Frau Dr. Beintner.
Also vielleicht zu der ersten Frage, was macht psychische Erkrankungen so besonders interessant? Menschen mit psychischen Erkrankungen haben rund um die Uhr die ganze Woche mit ihrer Erkrankung zu tun. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, viele bekommen gar keine leitliniengerechte Behandlung, aber auch die, die eine Psychotherapie zum Beispiel bekommen, haben diese Psychotherapie 50 Minuten in der Woche und den Rest der Zeit sind sie mit sich allein. Ja. Und in der Behandlung psychischer Erkrankungen geht es ganz, ganz viel darum, andere Denkweisen, andere Verhaltensweisen einzuüben. Und das ist was, wo so eine digitale Anwendung, eine App, die man auf dem Smartphone hat, in der Hosentasche hat, ganz wunderbar unterstützen kann und da Anleitungen zur Selbsthilfe oder auch zu einem besseren Gesundheitsverhalten im Sinne von ich kümmere mich gut auch um meine psychischen Bedürfnisse zu bieten. Und das ist was, was viele Menschen nicht so gut können oder nicht so gut auf dem Schirm haben wie die körperlichen Bedürfnisse. Also da können die Anwendungen unterstützen. Jetzt, wie unterscheiden sich die Anwendungen untereinander? Also wenn wir jetzt im Bereich Depression mal schauen, da gibt es ja inzwischen einige zugelassene. Manche sind eher so mehr oder weniger feste Kurse, die über einen Zeitraum von 12 Wochen absolviert werden, ne, wo die Inhalte aufeinander aufbauen. Andere sind eher so therapiebegleitend zum Einsatz gedacht, in enger Verzahnung mit einer Psychotherapie. Dann gibt es auch eine, wo so die Stimmungsprotokolle und automatisierte Rückmeldungen dazu eher im Vordergrund stehen. Das heißt, die Schwerpunktsetzung ist immer ein bisschen unterschiedlich. So bei unserer App ist es zum Beispiel so, dass wir nicht so einen festen Kurs haben, sondern viele kleine Kursbausteine und die App dann personalisiert empfiehlt, was für einen bestimmten Nutzer, eine bestimmte Nutzerin relevant sein könnte, sodass man ja wie aus einem Baukastensystem individuell das zusammenbauen kann.
Dann machen wir jetzt einen ganz kurzen Werbeblock für MindDoc, vielleicht Herr Büchtmann. Das ist jetzt ja frisch zugelassen als im DIGA-Verzeichnis. Und jetzt ist die Frage, ist das schon dauerhaft zugelassen? Immerhin haben Sie ja schon eine Studie auch vorgelegt. Und ich fand auch das Bezahlmodell ganz interessant.
Genau, wir sind jetzt gelistet seit etwa 2 Wochen, seit etwas mehr als einer Woche auch in den App-Stores verfügbar. Aha. Wir sind noch vorläufig gelistet. Das heißt, nächstes Jahr im Februar, Anfang Februar ist dann die letzte Hürde zu nehmen für die endgültige Listung. Ich bin davon überzeugt, dass wir die auch nehmen werden. Unser Modell ist insofern etwas anders, dass wir vergleichsweise günstig sind, aber vor allen Dingen eine einmalige Verschreibung ausreicht. Das heißt, einmal verschrieben und der Patient, die Patientin kann dann die App lebenslang nutzen. Warum machen wir das? Ein bisschen mehr dazu sagen können. Ja. Wir sagen aber, dass gerade auch eine psychische Erkrankung natürlich einen auch dauerhaft begleiten kann. Es ist selten so, dass man nach 3 Monaten als geheilt entlassen wird. Und da setzen wir eben an, dass unsere App eben eine dauerhafte und im Zweifel lebenslange Begleitung darstellen kann mit dieser einmaligen Verschreibung.
Dann kommen wir jetzt nochmal zu Frau Dr. Beintner. Eine ganz grundsätzliche Frage nochmal. Das ist ja vielleicht auch schon anderswo beantwortet worden. Aber kann eine Krankheit, die die Seele eines Menschen betrifft, wenn man so will, über eine App algorithmusgesteuert tatsächlich helfen, ohne direkten persönlichen Ansprechpartner?
Also das ist tatsächlich so, dass wir das auch in Studien sehen, ich bin jetzt schon länger im Bereich E-Mental Health unterwegs, dass Menschen tatsächlich auch zu einer App oder zu so einem Online-Programm sowas wie eine Beziehung aufbauen. Und bei unserer App geben wir uns ganz, ganz viel Mühe, dass die sehr, sehr menschelt. Also dass da alles Herzblut, was wir da reinstecken, auch rüberkommt bei den Nutzern. Aber natürlich ersetzt so eine App niemals eine Psychotherapie und niemals das menschliche Gespräch. So ein Algorithmus kann annähern, kann dabei helfen, die richtigen Themen auszusuchen. Aber der Computer selbst fühlt ja nicht mit, der ist nicht empathisch. Mhm. Und so, sodass es da auch Grenzen gibt. Ne? Und man muss auch immer schauen, wenn ich jemandem so eine DIGA verordne, wem verordne ich das? Ist das jemand, der mit hoher Wahrscheinlichkeit das auch eigenständig nutzen kann? Oder ist es jemand, der mir vor mir sitzt, der eher eine engere Begleitung braucht?
Mhm. Das ist ja oft auch eine Übergangsgeschichte, so eine App. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Wie wird in solchen Fällen der Übergang in die persönliche Betreuung gestaltet? Vielleicht, es geht ja darum, es gibt zu wenige Therapieplätze und es geht dann vielleicht von der App in die Videosprechstunde oder eben auch zur persönlichen Therapie. Wie wird da der Übergang gestaltet? Vielleicht Herr Büchtmann?
Die Frage würde ich tatsächlich lieber an Ina noch weitergeben, weil es ein
bisschen
eher inhaltliche Debatte kommt. Also ich kann technisch was dazu sagen, aber es geht tatsächlich aus meiner Sicht da eher um die Patientin, in welchem Zustand sie quasi auch die App nutzt.
Ja. Also in einer idealen Welt, in der wir leider nicht leben, aber in einer idealen Welt wäre es so, dass jemand mit der App anfängt und es gibt Betroffene, da reicht das. Also die kommen damit gut zurecht und können damit ihre Symptome reduzieren. Wenn sich herausstellt, dass es nicht reicht, wäre der nächste Schritt dann eine psychotherapeutische Behandlung noch zu beginnen. Das ist auch so, dass unsere DIGA zumindest dazu auch sehr ermutigt, das zu machen, wenn wir merken, jemand kommt alleine nicht weiter oder die Beeinträchtigung ist stark oder der Leidensdruck ist sehr stark. Und in einer idealen Welt wäre dann jemand sehr schnell in der Versorgung. Mhm. Zumindest geben wir Informationen, wie man reinkommt, also was die psychotherapeutische Sprechstunde ist, welche Hürden man als Patient nehmen muss, also dass man das zumindest dann schon mal weiß. Und dann wird es weitergehen mit Psychotherapie. Und wenn das nicht ausreicht, kann man auch dann tagesklinisch, stationär und so weiter anhängen. In der Realität sieht es natürlich anders aus. Da ist es so, dass die meisten Betroffenen am Ende das nehmen, was zugänglich ist für sie. Ne? Und da stehe ich auf dem Standpunkt, lieber eine niedrigschwellige Versorgung als gar keine Versorgung. Weil das ist oft die Wahl, die Menschen dann haben.
Also ich meine, am Anfang steht ja schon auch ein Kontakt mindestens zu einem Arzt. Denn sonst würde ja die App nicht verordnet. Ne? Das ist eine DIGA.
Auf jeden Fall.
Das heißt, es geht auf Muster 16, nicht?
Genau. Also es muss jemand eine Diagnose gestellt haben. Ne? Und auch in der videobasierten Psychotherapie, die wir anbieten, steht als erster Kontakt ein Erstgespräch auch vor Ort. Da haben wir uns entschieden, das auch so beizubehalten, weil das hat Vor- und Nachteile. Ne? Klar, die Betroffenen müssen irgendwo anreisen, aber für die Indikationsstellung ist jetzt Psychotherapie notwendig und ist eine videobasierte Psychotherapie für den speziellen Patienten, die spezielle Patientin jetzt genau das Richtige, ist so ein persönlicher Kontakt auch vorteilhaft erstmal.
Damit sind wir schon beim zweiten Thema, nämlich der Videosprechstunde, die ja im Digitalgesetz ebenfalls verändert worden ist. Sind denn Videosprechstunden tatsächlich einer Therapie in der Praxis eines Therapeuten als gleichwertig anzusehen? Sie haben es ja schon angedeutet, dass Sie sich ein bisschen die Patienten anschauen. Wie ist das?
Genau, also es braucht eine ganz sorgfältige Indikationsstellung, natürlich. Ne? Also nicht nur auf Störungsebene, sondern man muss auch so ganz praktische Dinge schauen. Hat jemand ein Zimmer, wo er sich zu Hause zurückziehen kann für die Therapie? Reicht die Internetbandbreite und so weiter? Und dann zeigen aber die Daten aus Studien und ja auch die Daten, die wir jetzt im Lockdown in der Praxis gesammelt haben, ganz deutlich, dass dann die Ergebnisse sich nicht unterscheiden. Auch die therapeutische Beziehung ist ähnlich gut. Und das ist auch was unsere Patientinnen in der Online-Psychotherapie uns rückmelden.
Im Digitalgesetz ist ja die Mengenbegrenzung, also der Anteil der Leistungen, die per Videosprechstunde erbracht werden, abgeschafft worden, wenn ich das richtig verfolgt habe. Psychotherapeuten kommt das ja durchaus entgegen, weil sie die Videosprechstunden auch nach Ende der Pandemie weitaus mehr nutzen als Ärztinnen und Ärzte in anderen Fachgebieten. Allerdings müssen noch die KBV und der GKV-Spitzenverband die Ausführungsbestimmungen, sagen wir mal, die sind ja in den allgemeinen Bestimmungen des EBM bisher auch schon festgehalten, die müssen sie noch festlegen. Ich habe neulich mit einer Hausärztin gesprochen, mit der Frau Dr. Spörer, die hat dann gesagt, das muss in ein Versorgungskonzept dann passen, dass man dann zur Not, wenn es nötig ist, eben dann auch weitergeht in einer Versorgung vor Ort, wenn es nötig wird, dass man reagieren kann, damit nicht reine Telemedizinanbieter da entstehen. Was wünscht sich ein Anbieter von DIGA und Videosprechstunden für so eine Umsetzung?
Im Grunde genommen sind wir nicht direkt betroffen. Wir bieten ja heute schon eine reine videobasierte Psychotherapie an.
Ja.
Der erste Schritt ist das Erstgespräch, das noch offline stattfindet in Deutschland oder bei unseren Partnern.
Ja.
Und dann findet ja die Therapie komplett digital, videobasiert statt. Das hat den großen Vorteil, dass wir überregional arbeiten und dass wir über den Weg keine Ortsbindung mehr haben. Das heißt, Patientinnen und Patienten, die in unterversorgten Gebieten leben, bekommen über den Weg sehr, sehr schnell Zugang zu videobasierten Psychotherapie und können so letztendlich schneller beginnen und wir können Menschen schneller versorgen. Oder auch Menschen, die bewegungseingeschränkt sind beispielsweise. Mhm. Auch die bekommen natürlich viel, viel schneller in die Versorgung, als das der Fall ist, wenn es trotz vielleicht 100% Videomöglichkeit immer noch eine Ortsbindung zwingend notwendig ist. Und das ist für mich auch der Schlüssel, dass die Ortsbindung eben aufgehoben sein muss, um wirklich eine Versorgungsverbesserung zu erreichen.
Mhm. Sitzen da dann eigentlich zugelassene Vertragspsychotherapeuten oder ist das auch ohne Zulassung möglich? Nee, eigentlich nicht, oder? Man braucht schon eine Zulassung dafür.
Es sind alles approbierte psychologische Psychotherapeuten.
Das ist klar.
Genau, mit einer Zulassung einiger Therapeuten, aber über unser Konstrukt haben wir nicht alle unsere Therapeutinnen einen Kassensitz, wenn Sie das meinen.
Ah ja, genau. Also das geht auch, also das kann man auch mit der Krankenkasse abrechnen, wenn das dann vielleicht ein Psychotherapeut macht, der keine Kassenzulassung hat tatsächlich.
Richtig, wir haben Selektivverträge mit einigen Krankenkassen und Mitglieder dieser Krankenkasse können dann ganz einfach, oder wir rechnen dann direkt mit der Krankenkasse ab für die verschiedenen Behandlungen.
Mhm. Dann kommen wir nochmal zu einem etwas anderen Thema. Kurz vor der Verabschiedung des Digitalgesetzes hat es ja noch einige weitere Änderungen zu Videosprechstunden gegeben. Zum Beispiel bei probatorischen Sitzungen, dass das jetzt auch per Video stattfinden kann. Sie haben ja eben gesagt, die erste Sitzung sei offline. Probatorische Sitzungen sind ja dann die zweite oder dritte Sitzung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wollen Sie vielleicht diese Änderungen im Gesetz noch kurz erläutern, was das ganz genau bedeutet jetzt im Therapeutenalltag?
Also ich denke, aus therapeutischer Sicht ist es absolut sinnvoll, das auch so anbieten zu können. Im Erstgespräch geht es ja erstmal um die Indikationsstellung, in dem probatorischen Sitzung ja auch um die Passung. Also passt das zwischen Therapeutin und Patientin. Aber man muss auch gucken, passt das Setting wirklich? Und in dem Erstgespräch natürlich kriegt man eine Idee davon und einen Eindruck. Deswegen ist es schon ganz sinnvoll, dass die Probatorik auch im selben Setting stattfindet wie dann der Rest der Therapie.
Ah ja, okay. Mhm. Und das ist also eine sehr sinnvolle Geschichte, also diese Sache. Okay.
Auf jeden Fall.
Dann vielleicht noch mal ganz ketzerisch gefragt, was bringt eigentlich eine Videosprechstunde für die Therapeuten tatsächlich an Entlastung? Die Zeitersparnis hält sich ja eigentlich in Grenzen. Die Länge der Sitzung ist ja eigentlich dieselbe. Wenn also von Entlastung gesprochen wird, worauf bezieht sich das eigentlich?
Also tatsächlich ist die Hauptentlastung auf Patientinnenseite, weil denen entfällt der Anreiseweg. Sie haben Zugriff auf mehr Therapeutinnen. Bei den Therapeutinnen sehen wir so kleinere Effekte, dass es zum Beispiel weniger Terminabsagen gibt wegen Bagatellerkrankungen, wo dann Patienten dann vorübergehend vielleicht mobilitätseingeschränkt sind und dann nicht mehr in die Praxis kommen könnten mit einem Gipsbein oder so, aber an der Videotherapie dann tatsächlich teilnehmen können. Das heißt, es gibt weniger Ausfallstunden, was ja auch ein guter Effekt ist für die Therapeutin.
Mhm. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Herr Büchtmann, vielleicht eine kurze Bilanz der verschiedenen Änderungen im Digitalgesetz. Digitale Gesundheitsanwendungen und Videosprechstunden in der Psychotherapie. Zwei Schritte in die richtige Richtung Oder sind die Änderungen am Ende so entscheidend doch nicht?
Absolut, also absolut Schritte in die richtige Richtung. Mhm. Das eine gilt für die Videobesetztherapie, dass eben diese Mengenbegrenzung nicht mehr oder abgeschafft wird. Das macht total viel Sinn und geht genau in die richtige Richtung. Und auch was DIGA angeht, zum Beispiel ein Beispiel, die Verpflichtung jetzt, dass der Einlösecode für die DIGA innerhalb von zwei Tagen von der Krankenkasse an die Patientin geschickt werden muss, ist ganz, ganz wichtig.
Oh ja.
Insofern geht es genau in die richtige Richtung und findet auch unsere volle Unterstützung.
Mhm. Und dann kommen wir mit der Schlussfrage nochmal zu Ihnen, Frau Dr. Beintner. Was würden Sie sich fürs nächste Digitalgesetz wünschen? Könnte, jetzt mal angenommen, es gibt ja auch digitale Fortschritte, könnte die Gesprächstechnik in einer Psychotherapie auf kürzere oder vielleicht längere Sicht ein Fall für die künstliche Intelligenz sein? Was meinen Sie?
Oh, das ist eine schwierige Frage, aber ich habe dazu eine sehr klare Meinung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Computer kann keine Empathie. Der kann sich nicht einfühlen, er kann die beste Antwort vielleicht raussuchen oder das Beste, was man als nächstes sagen könnte, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber ich glaube, so diese zwischenmenschlichen Feinheiten, dieses sich einschwingen mit den Patientinnen und Patienten, das ist was, das wird eine künstliche Intelligenz nicht schaffen. Da bin ich sehr dafür, dass wir dabei unserer menschlichen Intelligenz und unserer menschlichen Wärme und unserem Einfühlungsvermögen bleiben. Und ich habe da auch keinerlei Bedenken oder keine Befürchtung, dass uns das als Psychotherapeutin irgendwann ersetzen wird.
Okay, das war ein klares Statement zum Schluss. Frau Dr. Beintner, Herr Büchtmann, haben Sie beide vielen Dank für den Überblick, den Sie uns gegeben haben über die Änderungen durch die Digitalgesetze. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir bleiben am Ball. Sie natürlich als Anbieter erst recht. Vielleicht ergeben sich ja neue Chancen. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Gerloff.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.